Hallo, mein Name ist Kevin und seit ich Instant Money auf Patreon unterstütze, ist mein Karma-Level auf 120%. Wenn auch du diese Magie verspüren willst, denk über eine Patreon-Unterstützung nach.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich nicht einen, sondern zwei wunderbare Gäste am Start, und zwar den guten Kova, guten Morgen.
Moin Moin.
Und den guten Micha, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Aha, was macht ihr beide denn hier?
Upraven.
Nicht Upraven.
Upstep, genau.
bekannt.
Das klingt jetzt so, als hätte ich euch Inflagranti dabei erwischt. Und es ist vielleicht auch gar nicht so falsch, weil Inflagranti beim Aero-Spielen erwischt. Ein Spiel, wo ich mich sehr freue, dass ich euch beide hier zu Gast habe, weil dieses Spiel sehr viele Komponenten hat und Überschneidungen hat, die unser aller Interesse so überschneidet irgendwie so, sag ich mal. Mhm. Aber bevor wir da jetzt richtig zum Thema kommen, vielleicht nochmal ganz kurz zu euch zur Person. Kova, du warst schon ein bisschen länger nicht hier. Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
Genau, also ich bin der Kova ehemals, oder muss man aktuell wieder sagen, ohne ehemals. Von der Kolidosa-Frage, da warst du ja wieder ein bisschen tätig. Genau, und mich kennt man eigentlich, wenn man schon länger zuhört, irgendwie aus verschiedenen Musikspielen war ich schon mal da und oder so Horror-Themen und sowas. Da schaue ich dann manchmal rein.
Also wir beide haben eine Videoreihe auch bei Kollisionsverfrage gemacht über Musikspiele. Genau, und von dir kommt zum Beispiel der Race-Beitrag und so. Musikspiele sind so eigentlich das, wo du hauptsächlich bei Dings dabei warst, ne?
Ich darf ich schon sagen, das ist so mein Bread and Butter.
Ja, ich glaube, Fracked war auch der letzte Artikel, den du geschrieben hast.
Genau, Fracked OSC hatten wir, oder hatte ich geschrieben, und dann hatten wir zusammen noch vorher gemacht den Beitrag über die verschiedenen Bit-Trip-Spiele.
Genau.
Und das ist so das Thema.
Und Micha, du bist ja schon ein bisschen länger am Start, hier des Öfteren mal gehört zu wissen. Du bist natürlich von Zwei-Spieler-Modus und du magst Arcade-Games.
Ja, absolut. Ja, wir haben uns jetzt in letzter Zeit häufiger gehört, das stimmt, ja. Es gibt auch so viele gute Spiele in der Richtung. Also ich glaube, da sind wir auch in eine gute Zeit reingeschlittert im Moment, um uns podcastig kennenzulernen. Da gibt's viel, viel gutes Zeug. Und wer mehr altes Zeug mag, der hört da bei uns rein. Das ist auch gut.
Genau, Zwei-Spieler-Modus ist ja mehr so die Oldschool-Schiene. Irgendwie, ihr packt ja auch schon mal so Amiga-Games aus, ja, irgendwie.
Ja, die Weisen. Also
Die alten grauen die alten Amiga.
Vorder, genau.
Richtig, ja. Genau. Aber das passt wunderbar, weil also Michael als, sagen wir mal, Arcade-Experte und Kova als Musikspiel-Experte, heute sprechen wir über ein Spiel, wo sich diese beiden Themen wunderbar miteinander vereinen lassen, weil, und zwar über einen Titel, der eigentlich gar nicht so bekannt ist, zu meiner großen Überraschung. Also ich habe so gut wie überhaupt gar keine Presseberichte über das Spiel gehört und dachte mal, jetzt haben wir auf den Tisch gehauen und gesagt, so geht das nicht. Wir müssen ja mal ein bisschen über einen wunderbaren Titel reden, der dieses Jahr rausgekommen ist, sowohl auf PlayStation, Xbox und PC. Und zwar Aero. Oder Aero, ich weiß gar nicht, wie wird's ausgesprochen?
Also da die Entwickler englischsprachig sind, würde ich mal sagen, ist ein langgezogenes Aero. Und ich glaube, wenn man Aero googeln würde ohne zwei A, dann wären wahrscheinlich die Ergebnisse zu durcheinander. Dann würde man es wahrscheinlich noch schlechter finden. Aber ich glaube, das hat schon so Potenzial für einen Sleeper-Hit. Also das, ich habe auch vorher gar nichts von gehört. Also doch irgendwie kurz bevor du mich nochmal drauf gestoßen hattest, hatte ich das schon mal, glaube ich, ja, bei Steam irgendwie aufploppen sehen oder so. Aber das jetzt im Nachhinein hört man dann doch immer mehr. Also es ist ja auch gerade seit, ich glaube, ein paar Tagen erst offiziell draußen sowieso, ne?
Nö.
Ist das schon länger
draußen? Ich glaube, Anfang Mai. Schon.
Ja. Ich glaube, ich verwechsel das gerade.
Das ist halt ein paar Wochen schon raus. Und normalerweise ist es ja so, dass gerade bei solchen Musikspielen, der doch eigentlich recht viel Coverage da ist irgendwie, aber das ist bei vielen, glaube ich, so unter den Radar gefallen. Also selbst so die Indie-Seiten, die habe ich jetzt gar nichts drüber gelesen. Und ist eigentlich ein bisschen traurig. Aber meine nicht, dass so viele
Leute. 11. April, ja. Ja, genau. Fast 2 Monate, ja, Tatsache. Ja, aber spricht ja dafür, dass es ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Also ich dachte, es kam vorgestern raus ungefähr. Nee. Ja, aber ja.
Was? Ja.
Also ich weiß noch, wie man es ausspricht, aber
Ich glaube Arrow. Also ich hatte ein Video von den beiden Leuten gesehen, die das gemacht haben. Es war ja auch nur ein, ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, ein 19-Mann-Team. Und da hat er immer Arrow gesagt. Und ich war so,
okay. Klingt wie so ein Riegel. Der Schokoriegel. Ja,
könnte sein.
Und da haben wir Arrow und dann kommt immer so in dem Videobeitrag so ein Riegel ins Bild geschoben. Kova, erklär doch mal kurz, worum es in Arrow geht. Was ist es?
Also Arrow ist, würde ich sagen, ein von Raz inspirierter oder von Raz inspiriertes Rhythmusspiel. Mit diesmal richtig lizenzierten Tracks. Man kennt das ja von einigen Spielen, die ja halt mit ihrer eigenen Musik daherkommen. Mhm. Hier haben sie von bekannten Dubstep und Drum and Bass und so Künstlern richtige Tracks lizenzieren können. Da sind zum Beispiel Neuja dabei oder wie ist denn der Kill the Noise? Nee, nicht Kill the Noise. Die andere, die man auch kennt. Ich habe ihren Namen gerade nicht ein. Kill Frenzy? Nee, das war's auch nicht. Aber auf die Tracklist geguckt, das ist alles wieder vergessen. Also echte Tracks. Und du steuerst im Prinzip einen kleinen Raumgleiter, würde ich sagen, musst zum einen Gegnern ausweichen und zum anderen einer im Spiel sogenannten Ribbon folgen, die ja, wo du so ein bisschen die Illusion hast, dass du selber so die Synthes spielst, so die Tonhöhe veränderst so. Mhm. Und die Kombination aus beiden. Und dann gibt's dann auch noch Bossfights und das ist ungefähr so das Gameplay.
Ja.
Was würdest du ergänzen, Micha?
Ich glaube, das ist super schwer zu beschreiben, weil also diese Ribbons, die kann man sehr gut sich vergegenwärtigen, wenn man sich das mal im Video anguckt, aber beschreiben ist halt tatsächlich relativ schwierig. Man folgt halt dieser Lichtlinie mit dem linken Analogstick, aber in einem eingeschränkten Kreisradius. Also man kann den Analogstick und das Raumschiff halt genauso weit bewegen, wie der Kreis halt geht des Analogsticks und darauf verläuft halt diese Spur, die dann halt manchmal einen kompletten Überschlag macht, manchmal nur die Höhe ein bisschen verändert. Das kann man aber sehr, sehr schnell adaptieren. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass man, wenn man ein bisschen vorausschauend fährt, sag ich mal, also wenn man wirklich so in die Ferne guckt und dann gar nicht darauf achtet, ob man jetzt mit dem Gleiter wirklich auf der Linie ist, sondern so nach Gefühl den Stick bewegt, dann passt das super gut. Und das ist eine Mechanik, die ich so noch nirgendwo sonst gesehen habe. Und das Shooter-Gameplay, das erinnert sehr stark halt an Rest zum Beispiel, ne? Und ein bisschen Space Harrier früher, das hat von der Optik auch so ein bisschen, also den Stil so ein bisschen adaptiert, würde ich sagen. Und ja, ansonsten ist es halt gerade von der Präsentation super trippy, ne? Also die Farben, das komplette Grafikdesign ist halt wirklich sehr, sehr einzigartig, sehr markant. Sehr so, ja, irgendwie so futuristisch, wie man sich so 1997 die so futuristische Grafiken ausgedacht hat. Also ich musste total an so Future Trends Cover denken und sowas.
Stimmt, ja. Absicht.
Ja. Oder kennt ihr dieses Grafikprogramm, das gab's früher? Da musste ich auch dran denken. Das habe ich als kleiner Junge bei meinem Vater auf dem PC immer benutzt. Bryce, sagt euch das was?
Oh ja, Bryce 3D,
ja, stimmt. Ja, das musste ich total dran denken. Das sah irgendwie sehen diese Landschaften irgendwie so aus, als würden die aus Bryce rauskommen. Also ganz, ganz strange. Also super cool. Das ist Arrow, ne? Und wie du schon sagtest, mit den lizenzierten Tracks, da war ich komplett baff, weil ich bin nicht die Bass Canon, so wie das eine Lied heißt. Ich hab mit Dubstep so gar nichts am Hut eigentlich. Und dann habe ich mir den Soundtrack irgendwie bei der Arbeit nochmal zu Gemüte führen wollen. Und dann hat eins dieser Videos irgendwie 37 Millionen Aufrufe. Und ich dachte so, wow, das ist eine Musikrichtung, von der du gar nie was gehört hast. Aber anscheinend sind das halt sehr, sehr bekannte Tracks so. Ja.
Das stimmt. Nochmal zu diesem Shooter-Dings wollte ich noch kurz was ergänzen. Das ist auch so wie Res, weil du nicht sofort schießt, wenn du die Schusstaste drückst, sondern weil der Schuss erst dann abgefeuert wird, wenn der gerade der richtige Takt
getönt ist. Ja, du markierst, genau. Und dann, erst, wenn die 1 kommt, gehen deine Schüsse erst los.
Die geht von selbst los?
Ja.
Wow,
Moment. Die gehen nicht von selbst los. Du musst schon schießen. Ja. Aber wenn du außerhalb des Takts schießt, dann schießt der erst, wenn der nächste Takt begonnen hat.
Erschaffszeiten, das erklärt einiges.
Ja, genau. Ja, das, ja. Weil das ist nämlich ganz interessant, weil nämlich die. Weil so ähnlich, das ist ein bisschen krasser als bei Race. Bei Race gibt es ja auch diese Geschosse, die auf dich zukommen und die Raketen oder whatever, irgendwelche Sachen, die auf dich zufliegen. Und auch bei Child of Eden, das ist ja auch sehr ähnlich, dass dann so Blütenpollen oder sowas auf dich zugeflogen kommen. Und die muss man dann halt rechtzeitig im Takt abschießen. Bei Child of Eden ist das aber so, dass du selber immer in dem Moment schießt, wenn du die Taste drückst. Das heißt, du musst selbst den Takt finden. Und bei Aero und bei Res ist das aber so, dass das immer bei 1 anfängt. Also wenn das ein 4-4-L-Takt ist, dann laufen diese Vierer dann erstmal so durch. Und dann wird erst geschossen. Und das ist deshalb brisant, weil diese Geschosse ja trotzdem weiterfliegen von dem Gegner. Also wenn du jetzt gerade außerhalb des Taktes schießt und du hast Pech, dann musst du irgendwie versuchen, die letzten 2-3 Noten irgendwie noch auszuhalten, bis der Schuss dann kommt.
Ja, genau. Das habe ich auch gemerkt. Ach, daran, also ja, nee, jetzt habe ich eine Erklärung für mein Unvermögen so ein bisschen. Weil ich hatte da wirklich schon Probleme mit, mich da so rein zu grooven, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Shooter-Mechanik. Ich fand das durchaus fordernd, aber das hat schon, klar, wenn man darauf nicht achtet und irgendwie denkt, dass man das umgehen kann, dann wird's vielleicht auch ein bisschen, also ich hatte bei einigen Gegnern wirklich das Gefühl, dass das fast unfair sei, weil ich ja dachte, ich hätte geschossen, aber wenn die Schüsse gar nicht auslösen, also dadurch, dass es so schnell ist, fällt einem das vielleicht auch nicht so richtig auf, wenn man nicht die Ruhe hat, darauf zu achten, ne?
Kova ist als alter Amplitude-Freak erstmal durchgebreezed.
Naja, also nicht ganz durchgebreezed, weil manchmal hatte ich das Gefühl, dass das Spiel auch extra Sachen so timet, dass du wirklich denkst, aha, jetzt hast du den perfekten Max, also ne, dass du quasi maximal alle Schüsse markiert hast. Und dann haut der Gegner aber genau dann ab. Also das hatte ich bei dem ersten Endgegner, ich will noch nichts vorwegnehmen, so dass ich halt so lange gedrückt habe, bis ich so das Zeichen bekommen habe, Max! Und genau dann ist Endgegner Nummer 1 dann auch wieder abgetaucht. Also so durchgebreezed bin ich gar nicht mal, aber genau, also das war mir schon bekannt. Was ich allerdings auch noch sagen würde, ist, das Shooter-Ding ist so ein bisschen, genau, inspiriert bei Raz, würde ich sagen, und Amplitude. Aber dieses der Ribbon entlang fliegen und das Ausweichen fand ich wiederum, und das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich dachte so, wow, das ist ja das Beste aus allen Welten.
Ja.
War für mich so ziemlich, also hatte ich mich ziemlich, muss ich mich erinnern an Guitar Human, wo du auch genau das Gleiche hattest. Du hattest quasi so die Tonhöhe deiner Songs mit dem Analogstick gespielt, in Anführungsstrichen, und konntest dann auch, und hattest dann auch diese Ausweichpassagen, die du allerdings bei Guitar Human mit den Face-Buttons gemacht hast. Und hier in Arrow ist es tatsächlich so, dass du selber halt ausweichst.
Ja.
Und genau, diese Kombi aus den beiden Titeln fand ich halt total genial.
Ja. Ja, die ist auch wahnsinnig fordernd. Also das, du Micha, du hast ja sehr davon geschwärmt von dem Advanced-Modus. Kannst ja gleich was von erzählen, wo dann während dieser Ribbon, also eigentlich muss man vielleicht vorher erklären, dass diese Ribbon und die Shooter-Passagen relativ strikt getrennt sind. Also es gibt manchmal in den frühen Levels dann Passagen, wo so einzelne Gegner aufploppen, während du über dieses Ribbon fliegst. Aber eigentlich ist das sehr stark getrennt. Und im Advanced-Modus ist das ja dann wohl dann viel parallel. Und das stelle ich mir sehr, 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 sehr fordernd vor. Weil ich war zum Beispiel immer schon mega abgelenkt, wenn ich in so einen Ribbon-Tunnel dann halt wieder gekommen bin. Das ist auch, muss ich ehrlich sagen, das ist der Teil, der mir deutlich mehr Spaß gemacht hat. Ich feiere das sehr ab. Das ist so cool. Ich war da auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes manchmal in so einem Tunnel und hab da debil grinsend vor meinem Rechner gesessen und so, geil, 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 ne? Und ich war da schon mega abgelenkt, wenn ich den rechten Stick noch berührt habe und dann das Fadenkreuz so aufploppte, da war ich schon völlig raus. Das hat mein Gehirn schon nicht mitgemacht. Und wenn ich dabei noch schießen müsste, was mir ja ohnehin schon schwerfällt, also das ist schon sehr fordernd. Aber ist ja auch cool, weil das bietet ja eine große Langzeitmotivation dann. Also ich war,
das ist, Das ist eh großartig, wie das von der, wie es vom Umfang ist. Also du hast die so 15 Strecken da drin, was ich für so ein Indie-Spiel eigentlich schon für relativ viel halte. Mhm. Wenn man jetzt mal vergleicht, Res hat 5, ja. Oder nee, stimmt gar nicht, 6. Und andere Spiele wie Child of Eden haben zwar auch teilweise längere Level, die gehen ja bei Child of Eden teilweise so 10 Minuten oder was, aber ich finde den Umfang hier bei Arrow auch sehr, sehr cool. Also es sind halt nicht nur, dass es lizenzierte Tracks sind, sondern es ist auch relativ umfangreich und du kannst alle Tracks in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen spielen, die du erst Stück für Stück freischaltest. Und wenn du 90% von einem normalen, einfachen Modus gespielt hast, dann bekommst du den Advanced-Modus. Und erst wenn du da alle Sterne eingesammelt hast, das sind so, also die setzen sich irgendwie aus Kriterien zusammen, wie gut du den Ribbon getroffen hast. Also es gibt so eine Prozentanzeige, wie akkurat du den triffst und wie viele Gegner du abgeschossen hast, ob du alle schaffst oder nicht. Ob du selber getroffen worden bist oder wie perfekt du gespielt hast. Und dann gibt's halt noch so ein Extra. Du kannst so kleine Punkte, so leuchtende Punkte in Level finden. Das sind so Bonus-Items, die man noch mit abschießen kann. Die erkennt man immer an so einem hellen Pling.
Man ist sehr euphemistisch.
Aber die muss man dann auch noch treffen. Das sind dann irgendwie so bis zu 8 versteckte Sachen, glaube ich, oder bis zu 9 versteckte von denen. Manche Level haben nur 2, manche haben dann irgendwas dazwischen. Das Maximum war, glaube ich, 9. Manchmal sind die auf einem Fleck, manchmal sind die irgendwie verteilt in den Level. Und wenn du das alles komplett schaffst, bekommst du diese Sterne zusammen. Und der Advanced-Modus, finde ich, da habe ich persönlich das Gefühl gehabt, das Spiel geht erstmal richtig los, weil sich das viel krasser wie so ein Shooter halt auch spielt, wie ein Rail-Shooter. Es ist unheimlich viel Multitasking, weil man wirklich viel auf einmal sehen muss. Das muss man sagen, Rail-Shooter heißt ja, dass man automatisch nach vorne fliegt. Das heißt, um diese Navigation muss man sich eigentlich erstmal keine Sorgen machen. Es gibt zwar Hindernisse, gegen die man prallen kann, aber die erkennt man auch sofort. Das sind so ein paar so in Tunnel, irgendwie so, weiß nicht, Wände oder irgendwelche Sachen, die sich zusammenstampfen können oder so. Das gibt's schon. Aber du musst jetzt außerhalb dieser Tunnelsequenzen nicht darauf achten, dass du abstürzt oder so. Also bei so einem Spiel wie Star Fox kannst du natürlich irgendwie ganz blöd den Boden berühren und dann irgendwie abnippeln. Das geht hier nicht. Also das ist bei Aero schon so ein bisschen eingeschränkt vom Schadensmodell. Aber ey, wie viel man da machen muss. Ja. Also diese Ribbon-Sequenzen, da gebe ich dir recht, die werden halt in Advanced-Modus auch ein bisschen komplexer. Also du hast, wenn man das Spiel startet, dann muss man quasi nur eine Linie entlang fliegen und damit man sich mal so ein bisschen dran gewöhnt an diese Steuerung und dann wird's halt so nach und nach ein bisschen komplizierter, dass man dann mal die Seite wechselt und so. Aber im Advanced-Modus ist das viel, viel feiner ausgearbeitet. Dann gibt's kaum gerade Linien, sondern ist das alles sehr, sehr angepasst auf dieses Dubstep Gewubbel, ja. Wie heißt das?
Ist der Fachbegriff.
Gewubbel, ja.
Wie bitte?
Gewubbel ist, glaube ich, steht auch so im Duden wahrscheinlich.
Ja, ist das der Wop-Wop? Ja, gut. Der Wop-Wop, ja. Wenn nicht, dann erfinden wir das Wort jetzt so. Also ja, der Dubstep-Wop-Wop ist sozusagen dann halt meistens immer oder eigentlich fast immer auf diesen Ribbon angepasst und so und der wird dann detaillierter abgebildet, sag ich mal. Also je höher der Schwierigkeitsgrad, desto akkurater musst du den treffen. Das ist so ein bisschen wie bei DJ Hero, wo ja auch so Scratch-Sequenzen hast.
Ja, oder Guitar Hero, da ist es ja, wenn du da irgendwann so viel gespielt hast, dass du wirklich auf den hohen Schwierigkeitsgrad spielst, dann bist du da ja auch so drin, dass du nachher die einfachen gar nicht mehr spielen kannst. Ist das da genauso gewesen jetzt bei dir, oder?
Du meinst, dass es dir dann sehr, sehr leicht vorkam und du denkst, du schläfst ein?
Also ich hatte bei Guitar Hero, ich habe das wirklich, wirklich viel gespielt und irgendwann war ich dann halt so ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn da der höchste Modus? Weiß ich nicht. Zumindest war der ja extrem viel schneller. Und extrem viel mehr auch Multitasking. Und ich konnte dann nachher die einfachen gar nicht mehr spielen, weil ich mich gar nicht darauf anpassen konnte. War das jetzt bei Aero bei dir jetzt genauso oder
ist das? Das war eher so, dass mir der normale Modus voll langweilig vorkam. Krass, ne? Weißt du, also der ist ja schon schnell. Ja. Vielleicht müssen wir mal zur Präsentation gleich noch viel detaillierter beschreiben, was da passiert. Aber das Spiel ist ja eigentlich schon relativ schnell. Und gestern haben Manu und ich zum Beispiel das Shareplay mal ausprobiert, weil wir Tekken online also ausprobieren und testen wollten. Und haben, da gibt's ja diese Shareplay-Funktion bei PS4. Dann haben wir zum Test aber mal kurz Aero reingeschaut. Und er so, wow, ist das schnell! Wow! Und also es ist vom Ersteindruck natürlich schon flott, aber man spielt das, gewöhnt sich an die Geschwindigkeit und irgendwann dachte ich so, dann bin ich zurück zu den normalen, um die letzten Sterne zu holen. Und das war dann alles sehr, sehr leicht. Also man wird auch wirklich besser mit der Zeit irgendwie. Lass uns mal über die Präsentation sprechen. Du hast gerade schon gesagt, Micha, Bryce, Kova, du Trans. Ich sag flat-shaded.
Ja,
das ist sie, genau.
Der nüchterne Begriff dafür.
der nüchterne Indie-Begriff dafür. Ja. Aber das ist im Prinzip die ganze Welt, ne? Das sieht wirklich so aus wie auf diesen alten Trans-Covern.
Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall mal die Endgegner, die könnten auf jeden Fall auf einem, also alle auf so einem besagten Future-Trans-Cover dann gewesen sein. Und die ganze Welt hat halt irgendwie so ein, ja, zumindest viele der Level, oder zumindest aus diesem ersten Set, die haben halt irgendwie so einen Future-Ägypten-Look, würde ich das nennen, ne? Wie soll man das sonst beschreiben? Obwohl da auch
so ein bisschen so, Wüstenwelt
ja. irgendwie. Genau, und dann gibt es so ein zweites Set, das ist eher so eine zerstörte Stadt, ne? Genau. Und hinten raus dann irgendwie diese Wasserplanet-Nummer, aber alles halt irgendwie immer so gespickt mit irgendwelchen Monumentalbauten und irgendwelchen, ja, völlig halt eigentlich sinnfrei platzierten, ja, Dingen in der Welt, die einfach, ja, sehr episch rüberkommen, ne? Also das hat alles so eine Größe da drin. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Und genau der Kontrast dazu ist dann halt wirklich diese wahnsinnig engen, super schnellen, super detaillierten Tunnel, wo du halt ein Geschwindigkeitsgefühl hast, was totaler Wahnsinn ist. Also wie gesagt, man ist dann ja wirklich so drin, dass ich habe einmal meine Frau, die hat mich so angetippt, weil die mir Tschüss sagen wollte, weil die zur Arbeit gegangen ist. Und ich muss die wohl richtig angeschrien haben, weil ich die Kopfhörer halt auf hatte. Und dieses Spiel spielt man dann halt auch laut und man ist so richtig drin. Und dann tippte die mir wohl nur so kurz auf die Schulter. Ich so ja! das macht halt, das ist halt der Verdienst dieser krassen Präsentation, wenn man halt wirklich so reingezogen wird. Ne?
Ja. Ja, das ist wahr. Das ist ja auch bei Dubstep-Musik sowieso so ein bisschen, womit sich die Musiker auch so ein bisschen rüben. Wer hat den geilsten Drop? Und so.
Ah, ja,
okay. Und das Coole bei Arrow ist halt, dass halt wirklich die Tunnel oftmals, manchmal ist es auch genau andersrum, aber oftmals auch wirklich der Tunnel genau dann beginnt, wenn der Drop kommt und dann geht's halt ab, ne? Dann ist der, ist die Musik auf dem Höhepunkt und der Tunnel beginnt und du bist da so drinne. Das ist wirklich ein cooles Gefühl, wenn das so wechselt zwischen dem Drop, wo also viel so Synthi-Gerödel und wupp und sowas zu hören ist. Aber dann kommt so die, naja, was man so klassische Strophe nennen würde. Und dann öffnet sich quasi vor dir wieder die Landschaft. Und du fliegst halt durch eine große, weitläufige Landschaft. Ja. Und dieser Wechsel ist schon sehr schön gemacht. Also da kriegt man, dachte ich manchmal so, schon, dass dieser Wechsel so perfekt ist, dass es beinahe schon gänsehauterregend war.
Ja, durchaus, ja. Ich fand sogar persönlich, wie gesagt, ich bin halt nicht so der Dubstepper, sag ich mal. Es gab ja so einzelne Tracks, wo dieser Ribbon eher auf den Vocals lag, ne? Also wo du wirklich so die Tonhöhe vom Gesang mitgegangen bist. Fand ich persönlich noch schöner eigentlich, ne? Also wie gesagt, diesen, wie heißt es, den Drop Whoop?
Den Drop. Ja, der Fall.
Ja, wenn man, das ist ja zum Beispiel beim ersten Track ist das ja total krass, oder? Das ist ja dieses Mir. Ich kann das nicht nachmachen. Ich kann nicht Dubstep singen, tut mir leid. das ist schon cool, aber ich habe da halt irgendwie, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich habe an dem Spiel, ist, dass das halt doch sehr vorhersehbar irgendwann ist. Also wenn du das Lied hörst, dann weißt du irgendwann, was da wahrscheinlich jetzt gleich auf dem Ribbon so ungefähr passieren wird. Und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Varianz in der Musik gewünscht. Also wie gesagt, es gibt ja diese Tracks, wo du halt die Vocals hast und das hat mir dann auch echt Spaß gemacht. Aber es ist schon ja sehr monothematisch, sag ich mal. Ne? Und ich habe dann lustigerweise den Entwicklern mehr so aus Scherz getwittert, wann denn endlich der Fury-Soundtrack DLC kommt. Und dann haben die auch geantwortet, total nett. Also die sind wohl auch irgendwie gerade ganz happy mit den Rezensionen. Das hat ja auch wahnsinnig gute Rezensionen auch von so General Interest Presse bekommen und so. Auch völlig zu Recht. Und deswegen sind die wohl gerade auch so ein bisschen auf ihrem eigenen Trip so und freuen sich halt, ne, und sind deswegen auch total offen und freundlich. Und die fanden die Idee dann halt irgendwie cool. Und ich persönlich hätte es halt, also dieses Spiel wäre noch perfekter, wenn es halt so wie bei Audio Surf zum Beispiel eine Mechanik hätte, wo du deine eigenen Tracks da reinpacken könntest. Ne? Das wäre halt mega, ne? Also für mich wirklich der einzige Kritikpunkt ist halt einfach die Musik, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Ja, aber da kann ich zustimmen. Also ich bin auch Fan des Genres. Ich habe selber auch viel Dubstep hier auf dem Telefon drauf.
Ja.
Aber es stimmt. Also ich hatte mir auch manchmal gewünscht, so Mensch, hätte man da nicht irgendwie noch zwischendrin ein anderes Genre einbauen können? Jetzt reicht aber auch mal mit dem Dubstep-Gewupper.
Ja, es wird ja auch zum Beispiel so Gitarren verzerren oder wirklich so Synthie-Pop-Nummern oder sowas. Das wird ja auch super funktionieren. Mhm. Auch da kann man sich ja, wenn man das Spiel jetzt gespielt hat, dann kann man sich ja sehr gut vorstellen, wie so gewisse Musikstile dann darauf übertragen würden. Und ich sehe da eigentlich kein Hindernis. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das Spiel genug Anklang findet, dass man da vielleicht auch darauf hoffen kann, dass da wirklich noch andere Nummern kommen. Ne? Und das wäre sehr, sehr cool. Also das, weil die Grundidee ist wahnsinnig gut, echt.
Ich bin aber eigentlich ehrlich gesagt sogar ziemlich überrascht, wie abwechslungsreich die Musik ist, obwohl sie sich auf Dubstep konzentriert. Mhm. Also für mich war Dubstep, ich habe gar nichts gegen das Genre, also ich höre das teilweise auch sehr gerne, aber ich bin jetzt, komme jetzt sehr so aus der Ecke, ich kenne halt natürlich mehr so diese bekannten Künstler wie Skrillex zum Beispiel oder so, und da, weil die Stücke halt einfach überall auftauchen, und aber hier habe ich durch Arrow auch mal so Künstler kennengelernt, also Neuser habe ich sicherlich mal gehört, den Namen, aber jetzt nie so bewusst gehört irgendwie, also bewusst mal die Musik gehört, und jetzt dadurch habe ich jetzt im Prinzip kennengelernt, was es sonst noch für Künstler gibt und was man eigentlich mit Dubstep so alles machen kann, weil gerade diese Vocal-Sachen, die du beschrieben hast, Michael, die war mir völlig neu. Also das ist da so auch so.
Also keine Frage,
also,
die Auswahl an sich ist sehr, sehr gut. Keine
die, Frage. Grenzt ja auch, die grenzt ja auch so an andere Genres schon dran. Also es gibt Beispiel einen Track, wo so ein Female Vocal viel im Vordergrund ist irgendwie und wo auch sehr viel Weite drin ist irgendwie, wo du auf diese Monumente zufliegst so. Und das ist ja schon fast Trance eigentlich so. Also wenn der Drop nicht wäre, dann könnte da jetzt auch ein Eurobeat irgendwie drunter kommen, und das wäre dann eine ganz andere elektronische Musikrichtung. Und da gab es irgendwie gerade bei diesen urbanen Sachen, wo diese zerstörte Stadt war, gab es auch so ein paar Tracks, die waren fast Deep House-mäßig irgendwie. Also da war kaum Melodie, es ist fast nur Bass gewesen, womit der Rhythm natürlich stark strapaziert worden ist und ein bisschen Stimme. Also klar, es ist eine Musikrichtung, aber dafür, dass es diese eine Musikrichtung ist, ist da eigentlich schon eine Menge unterschiedlicher Kram los, finde ich.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, das stimmt.
Zum Beispiel, also als Beispiel am Anfang, Child of Eden klingt fast die ganze Zeit gleich. Also ich mag Child of Eden unheimlich gerne, aber es ist nicht so wie bei Rest, wo du wirklich jeden Track komplett anders hast irgendwie und das Gefühl hast, es ist einfach die perfekte Mischung, sondern Child of Eden ist ja wirklich so ein gleichbleibendes Trance-Ding, so, was sicherlich funktioniert für eine Stunde so, aber du hast danach dann auch erstmal das Gefühl, du musst jetzt irgendwie mal andere Musik hören. Und hier bei Arrow bin ich eigentlich nie satt geworden von diesem Dubstep. Bin ich eigentlich sogar überrascht, obwohl ich mich gar nicht so gut auskenne, oder vielleicht gerade deshalb.
Wahrscheinlich kam dem zugute, dass sie halt wirklich die verschiedenen Tracks von den verschiedenen Künstlern lizenzieren konnten und dadurch natürlich auch viele verschiedene Einflüsse. Also aber stimmt schon, in der Stadt war ja dieser eine Track, Some Kind of Monster heißt der, und der klingt auch schon so düster, ne, und passt halt auch so mega gut zu der Präsentation.
Ja, keine Frage,
Können wir mal kurz über die Dramaturgie von den Tracks reden, bitte? Von den Strecken, was da so passiert, weil das ganze Ding hat ja überhaupt gar keine Handlung, ne? Klar. Also das ist jetzt einfach nur du, das Schiff, und es ist wie so diese Visualisierung eines Synthesizers, wo du mit dem Raumschiff zufällig durch die Gegend fliegst. Ja. Es gibt viele Videos, die so sind, und irgendwie ist das cool, das jetzt mal so als Spiel zu sehen. Ey, aber vielleicht müssen wir mal kurz als Beispiel über den ersten Endgegner reden.
Ja. Oh ja.
Ja, also ohne die anderen zu spoilern, weil die sind auch cool, aber der erste Gegner, ey, da war ich so, what? What? Ja, da war bei mir auch der Drop, aber mehr der Jaw-Drop.
Bumps.
Wer will anfangen?
Bitte.
Es ging mir genauso. Also ich hätte auch kurz auf Twitter so, ne, zu dir geschrieben, Micha, als du mir das Spiel empfohlen hast, was, der erste Endgegner war ja wohl mega geil. denn, also quasi als als Erweiterung zu dem, was ich eben schon meinte, dass sich Strophe und Refrain, wenn man das so nennen kann in dem Genre, unterscheiden halt durch Tunnel und Nicht-Tunnel, ist tatsächlich der erste Endgegner der Gestalt, dass du über halt diesen Wüstenbereich noch fliegst. Und du hast halt einen normalen Track, der geht so los. Und dann, kurz bevor der Drop kommt und der Song richtig losgeht, kommt von hinten an dir vorbeigeflogen oder
Bunnelt.
Zuerst ist vorbeigebuddelt, in der Tat, ist nämlich zuerst unterm Sand. Und dann kommt da ein Riesenwurm hochgeschossen, frisst dich auf und du fliegst in dessen, ja, Eingeweiden weiter und muss da halt dem Ribbon wieder entlang fliegen und so Magenschleim wahrscheinlich ausweichen und dich dann ganz zum Schluss des Wurms auch wieder freischießen. Also das ist so heftig gemacht, da hatte ich auch kurz einen Mindblow.
Ja, das fand ich auch. Also das fand ich mega gut. Ich fand es auch total, ja, also das wäre ohnehin schon, wäre das ein geiler Endgegner allein wegen der Größe gewesen, weil der taucht ja dann auch erst so links und rechts neben dir auf und dann kannst du ihn ja schon beschießen. Mhm. Und das ist so ein Magic Moment, wie man ja so schön sagt, wenn du dann merkst, okay, der türmt sich vor mir auf. Und warum kippt der jetzt auf mich drauf? Oh Gott, oh ja, und dann bist du halt in diesem Tunnel drin und merkst, oh fuck, der Tunnel, jetzt kommt bestimmt, oh, da ist ja der Ribbon, oh geil, ne? Dann denkst du so, seid ihr klug, das ist ja total cool. Ne? Das ist ja, also wirklich so ein richtiges Designmeisterstückchen da in dem Moment. Ja. Wenn du dann noch merkst, dass du dem, wenn du dann auf der Ribbon in ihm drin perfekt weiterfliegst, auch noch Schaden machst, dann denkst du so, ach, super cool, ne? Also dann, was man aus so einem relativ simplen Prinzip halt mit so einer Kreativität dann rausholen kann, das fand ich da an dem Beispiel auch mit Abstand am anschaulichsten. Das fand ich auch mega geil. Den habe ich jetzt auch echt oft nochmal neu gespielt, einfach weil sich das auch so wenig abnutzt. Das ist einfach immer wieder cool.
Ja, das ist auch super, wie es gibt in den Track, gibt's ja bei dem Dubstep-Gewubbel, gibt's dann so eine Stelle, wo sozusagen dann so ein langer Bogen gezogen wird. Also auf einem Cello würde ich jetzt irgendwie so einen langen Zug irgendwie machen. So auf Dubstep übertragen ist es so ein. Und das nutzt das Spiel dann aus, um dich von einer Seite auf die andere zu ziehen. Also der Ribbon macht dann so eine Drehung, so eine Halbdrehung und du musst dann auch auf dem Analogstick diese Halbdrehung machen und das ist dramaturgisch so perfekt. Das ist so geil, weil du dann wirklich so, du fliegst da durch, bist total geflasht von diesen ganzen Schleimfetzen, die da drin aus sind und so und dann macht es dann auch, dann geht's auch dramaturgisch immer nach links und nach rechts und ich finde den Richtungswechsel bei dem Ribbon finde ich super geil gemacht. Wir hatten ja vorhin diesen einen Track, Like a Monster oder so, ne? Hatten wir ja noch als Beispiel gemacht. Und da gibt's auch diese Stelle, also das Level fängt an und du musst so eine große Wespe oder sowas bekämpfen, die echt schwer zu besiegen ist und danach geht's in so einen Tunnel rein. Und dann fliegt den ersten kompletten Satz, fliegt dann erstmal der Tunnel nur geradeaus. Also du hast dann so ein ganz monotones so wack, 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 um das irgendwie so schwer zu beschreiben. Aber es ist sehr, sehr monoton. Und dann kommt eine leichte Veränderung und dann fängt dieser Tunnel so an, sich ganz leicht zu drehen.
Ah, ja, stimmt.
Aber ganz dezent. So, aber du merkst so, oh, jetzt nehmen wir hier ein bisschen Fahrt auf. Mhm. Und das machen sie die ganze Zeit. Das sind zwei Leute und die haben total geile Musiktracks und Visualisierung für ihre Level gefunden, teilweise viel krasser als so in so Spielen wie so Mainstream-Spielen, die ja einfach ganz viele Tracklisten haben. Aber hier fühlt sich einfach jeder Track irgendwie auch sinnvoll visualisiert irgendwie an. Also es macht richtig Spaß. Also es ist nicht ein einziger Track dabei, der doof ist. Also es sind alle irgendwie cool und jeder hat irgendwie auch eine andere Idee. Und dieser Wurm ist jetzt so ein Beispiel. Da gibt es natürlich auch noch andere Endgegner, die wir nicht vorwegnehmen wollen, die auch geile Ideen haben irgendwie so und auch so Zwischengegner. Also es sind ja nicht nur so große Gegner, sondern es sind manchmal auch wie diese Wespe irgendwie so andere Gegner, die so zwischendurch auftauchen. Die tauchen auch teilweise nur ein einziges Mal im Spiel auf, aber immer dann genau an so einer richtigen Stelle und das macht richtig Spaß.
Ja, durch dieses perfekte Anpassen der Level auf die Musik, ich meine, das macht es natürlich auch schwierig, das für andere Musik wiederum freizugeben, ne? Weil dann wären die Level natürlich nicht mehr so perfekt. Was natürlich der Riesenvorteil daran ist, ist auch, dass man so Setpieces dir dann auch in den Weg werfen kann. Also da bricht ja was neben dir zusammen, dann stürzt der Tunnel irgendwie ein, aber solange du halt auf diesem Ribbon fliegst und die davon ausgehen können, dass du dem folgst, kann man das ja auch machen, weil du wirst wahrscheinlich nicht, wenn du halt im Spiel drin bist und du gerade oben rechts im Tunnel bist, dann kannst du ja unten links Feuerwerk abfeuern, wie du willst. Das sieht dann einfach nur noch geiler aus, ne? Und das nutzen die total gut aus. Und dann gibt's ja auch im zweiten Level gibt's, glaube ich, noch ein so eine Passage, wo weder Kampf noch Ribbon ist irgendwie, ne? Und dann man tatsächlich auch durch so einen Tunnel fliegt, wo man dann halt hoch, runter, links, rechts wirklich so Wänden ausweichen muss. Und das fand ich auch total cool eigentlich, weil du damit ja eigentlich gar nicht rechnest, dass du jetzt auf einmal nicht an die Hand genommen wirst, ne? Und das, gut, das haben sie ein bisschen seltener genutzt jetzt im Spiel, aber auch das funktioniert super gut. Also da funktioniert einfach alles so gut. Ist alles so knusprig. So.
Ja, das stimmt irgendwie. Und ich finde diese ganze Flat-Shaded-Optik, die passt dann einfach auch perfekt dazu. Ich finde, dadurch stellt man sich auch viel vor. Also sie ist gerade so detailliert genug, dass sie dich beeindruckt technisch, weil sie auch mit sehr viel coolen Farbkontrasten arbeitet. Vielleicht müssen wir da gleich nochmal detaillierter drüber sprechen. Farbkontraste ist so ein Stichwort, wo Kova viel zu sagen kann. Aber die, ich finde halt aber auch, ich finde die Grafik richtig gut. Nicht nur gut für ein Indie-Spiel, weil man jetzt sagt, okay, die hatten kein Budget, sondern wirklich richtig gut und einfallsreich, so, weil die haben einfach eine Schwäche, in Anführungsstrichen, eine Produktionsschwäche, eine Budgetschwäche genommen und das Bestmögliche daraus gemacht, sowohl künstlerisch als auch technisch. Und es läuft fantastisch auf der PS4. Da hab's ich jedenfalls gespielt. Es dürfte wirklich 1A. Und es sieht einfach auch künstlerisch sehr ansprechend aus. Und trotzdem ist es halt produktionstechnisch irgendetwas, was zwei Leute auch hinbekommen können, so, und aus dieser Designperspektive, wo das bin ich total begeistert, und dass am Ende ein Spiel rauskommt, das einzigartig aussieht und trotzdem so gut dabei wirkt, finde ich richtig, richtig cool. Und können wir mal bitte über diese Farbwahl reden, die ist ja nur schön.
Ja, stimmt, da haben sie, glaube ich, auch wieder das Beste aus verschiedenen Welten sich so abgeholt, ne? Ich hatte das Gefühl, dass so die erste Staffel sozusagen, die Wüstenwelt, hatte mich immer sehr an das Journey erinnert, weil du in einigen Leveln auch ja so einem, habt ihr das mitbekommen? Den kann man so manchmal am Horizont sehen, so auf einen Hügel zufliegt, um den so Wolken, kleine weiße Wölkchen ganz schnell kreisen.
Zeit, um auf den Horizont zu achten.
Vielleicht ist es eine Hommage an Journey.
Vielleicht.
Ja, möglicherweise, also denn, die kann man auch nur, ich glaube, in zwei Level hatte ich den nur gesehen, und du fliegst so drauf zu und der war so quasi im Hintergrund, und es ist ja quasi wie so das erste Kapitel von Journey auch, also alles sehr sandig und alles orange-gelb, und dann fliegst du durch die Tunnel und die sind so schwarz-rot, und es ist schon so alles so in dieser Farbwelt, und dann bei in der zweiten Staffel dieses urbane Setting, die kaputte Stadt. Das war dann eher so, da fühlte ich mich eher dann wiederum so ein bisschen an Inside oder Limbo erinnert. Da ist alles so, ne, eher so gräulich, leicht blau, kaputt, dunkellila, irgendwie so unbehaglich. Das passte dann auch wiederum mit den Tracks sehr gut zusammen, weil das alles so ein bisschen düsterer war und so ein bisschen kaputter alles. Und vom Art der Sein haben sie mich allerdings, muss ich zugeben, in der dritten Staffel so ein bisschen verloren. Diese Alien-Wasserwelt war optisch irgendwie sehr hübsch durch die ganzen Reflexionen, die es da gab. Aber dann dachte ich mir so, was zum Henker ist jetzt passiert? Da haben sie wirklich den Bryce 3D-Filter auf 11 hochgedreht. Und irgendwie,
das fand ich besonders cool eigentlich. Also ich mochte das in der Mitte nicht so gerne, aber das ist vielleicht auch, das ist Geschmackssache. Also das ist super schön gemacht, wie du schon sagst. Das ist auch total, das ist sogar eher fast ein bisschen wie diese Stadtlevel bei Flower nachher, wenn da, habe ich mich total dran erinnert gefühlt, wenn da die Stadt so zugrunde geht. Wobei die anderen Vergleiche auch genau passen, eigentlich, also irgendwie so ein bisschen all das so zusammen.
Das ist witzig, weil ich habe bei dem Wüstending habe ich an Dune gedacht, an den Film.
Ja, kann man
auch. Auch nicht nur wegen dem Wurm, ne? Aber auch so ein bisschen daran. Und bei dem letzten habe ich an um jetzt nochmal einen Spielvergleich zu bringen, an Shadow of the Beast gedacht, falls ihr das kennt.
Ja, stimmt. Ja.
Das sah so aus wie so diese abgespaceden Heavy Metal Cover von früher.
Ja.
Und so sieht ja Shadow of the Beast auch aus. Und es hatte auch so Farben. Also es war so grün-bläulich teilweise und wirkte sehr fremdartig durch diese Alien-Monumente. Und was sich aber durch alle Welten durchzieht und was ich super beeindruckend finde, auch wie das eingesetzt ist, sind diese Neonfarben. Diese Neonlichter, die immer so, also flat-shaded sagt man jetzt so, ja, das sind einfach so runterreduzierte geometrische Objekte, so nimmst einen Berg, es sieht ja halt aus wie so ein Lego-Berg, ne? Aber die, man muss mal sehen, wie geil die das dann akzentuiert haben mit diesen Lichtern. Das sind dann, also das macht das Ganze so faszinierend, so fremdartig auch, dass alles irgendwie so eine Lichtstruktur hat. Also alles ist irgendwie durchadert mit so Lichtern. Oder es gibt so Lichtpunkte und das gibt dem Ganzen nicht nur irgendwie eine Tiefe, eine Lebendigkeit, weil man hat dann auf einmal irgendwie das Gefühl, dass dieser Tunnel nicht einfach nur ein Tunnel ist, sondern dass er ist tatsächlich lebendig oder gehört zu einer Fabrik dazu, der wird irgendwie genutzt für irgendwas. Das ist vielleicht ein Wartungstunnel. Mhm. So ein bisschen, also es wäre so, also so wie man in Star Wars zum Beispiel durch den Todessterntunnel natürlich auch überall Lampen hat und irgendwie so Zeug. Also man hat das Gefühl, man fliegt jetzt durch so eine Alien-Struktur durch, wie in so einem Shooter. Das wird verwendet irgendwie. Und gerade wenn es dunkler wird, sind ja die Neonlichter ja trotzdem immer hell an so und du hast dann immer so diesen super Kontrast zwischen den Farben. Also gerade so am Ende, diese dritte Welt, da hat man diese Monumente und es sieht eigentlich alles sehr natürlich und harmonisch aus, aber trotzdem sind auf dem Berg oder auf diesen Toren des Berges dann irgendwie so symmetrische Neonlichtanordnung so da und das sieht einfach großartig aus. Vielleicht so ein bisschen 80s-Vibe da so mit drin, vielleicht, durch das Neon.
Sehr. Zumal der dritte Staffel auch so ein bisschen was von Stargate hatte, fand ich immer.
Ja, stimmt.
Finde ich sogar eher bei der ersten, lustigerweise. Weil Stargate ja auch immer dieses so ein bisschen Ägypto-Ding drin hat. Ne? Da habe ich mich da so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Aber ja, so oder so. Also wenn man aus so einem breiten Inspirationsfeld dann halt das halt alles so umsetzt, dass dass drei Leute sich an fünf verschiedene Dinge erinnert fühlen und das total super finden, dann hat man ja viel richtig gemacht einfach, ne?
Ja,
das schon, also von der Präsentation, auch von der Technik her, ist das so super sauber. Also das, also ich habe es jetzt auf dem PC gespielt und ich habe jetzt wirklich keinen Monsterrechner hier. Aber das läuft so wahnsinnig butterweich und ich meine, das muss es auch. Also wenn man jetzt irgendwie Angst hätte, das würde bei einem nicht flüssig laufen, dann lieber echt auf der PlayStation oder so spielen, weil das kann man, glaube ich, nicht unter einer gewissen Framerate genießen, weil das dafür das Gameplay einfach viel zu schnell ist. So, das muss schon sein, aber das ist halt auch für ein Zwei-Mann-Team ist das ja, selbst wenn die nur die Präsentation geil hingekriegt hätten und es hätte technische Macken, dann würde man ja sagen, naja, komm, ne? Irgendwo müssen sie ja Abstriche machen, aber Pustekuchen, das ist einfach auch da total, total super. Also,
ja, steuert sich hervorragend, ist halt einfach, also es steht in anderen Musikspielen, die wir eingangs erwähnt haben, technisch eigentlich in so gut wie keinem Punkt nach, irgendwie, also, das ist, also, Res hat ein bisschen mehr Dramaturgie, muss man sagen, da ist der letzte Level, Fear is the Mind Killer. ist dramaturgisch einfach natürlich nochmal, da gibt's eine zusammenhängende Geschichte. Ich finde, das macht das die Sache noch ein bisschen besser. Bei Child of Eden war das genauso. Das ist so das, was, das ist mein einziger Kritikpunkt an Aero. Ich hätte gerne so einen, irgendeine Art von Handlung. Irgendwie, und wenn du nur der Typ bist, der irgendwie was die Welt retten muss, wie in einem Shooter oder so. So ein ganz kleines bisschen, eine ganz grobe Linie so, damit ich mir was vorstellen kann. Das war mir so ein bisschen zu losgelöst irgendwie, weil
das hab ich jetzt nicht vermisst, aber das, also ich vermisse das bei der Art Spielen einfach nicht. Aber kann ich verstehen, was du meinst. Also wenn man das gerne hat, irgendeine Einordnung, eine Rahmenhandlung oder sonst was und sei die noch so blöd, dann die fehlt halt wirklich komplett, ne? Also so ganz.
Ja. Da ist also clever wäre natürlich schon schöner.
Ja, klar, natürlich, aber das wäre vielleicht zu viel verlangt von
dir. Aber bei Res ist die zum Beispiel sehr clever. Ja, bei Res macht die halt richtig Spaß. Und vor allen Dingen, wenn du da mal zum Schluss vor diesem Hauptrechner stehst, da geht es ja darum, dass du diese KI befreien muss, die sich irgendwo in Eden, in einem Riesencomputer, in der Bibliothek verloren hat und du musst die dann irgendwie retten. Das ist einfach auch cool gemacht, weil das was am Ende kommen dann wirklich auch ein paar sehr überraschende Sachen irgendwie, die dann mit der Handlung zusammenhängen, ohne dass das Gameplay aufgebrochen wird. Das wäre bei Aero auch schon cool gewesen, weil die dramaturgische Power von der Visualisierung, von der Darstellung, also auch gerade bei den späteren Gegnern, haben sie ja auf jeden Fall. Mhm. Sondern schade, dass es dann an diesen Stellen nicht kommt. Aber echt,
ja,
das ist.
Aber ich hätte ja auch unter Umständen vielleicht so ein bisschen dieser Freizügigkeit in der Gestaltung der Level und Gegner und so im Weg stehen können, weil wie würdest du das, was da gezeigt wird, in ein halbwegs sinnvolles Korsett gießen? Das ist so. Das
stimmt.
Also mir fällt da jetzt im Moment spontan gar nichts ein, was das irgendwie zusammenhält. Aber klar, also vielleicht, es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, das in irgendeine Rahmenhandlung zu packen, die so ein bisschen, und sei sie halt einfach witzig, das kann ja auch sein. Man kann ja auch was Absurdes machen, was dann irgendwie bewusst keinen Sinn ergibt, das fehlt tatsächlich komplett, ja, das stimmt, ja.
Es gab keinen richtigen Payoff, ich wunderte mich auch, dass am Schluss des dritten Endgegners, als bei dem Musiker dann das Spiel tatsächlich zu Ende gewesen ist. Ich dachte, also irgendwie so eine Art Cooldown, irgendwie so eine, irgendwas Payoff-mäßiges, hätte mich auch noch irgendwie gefreut. Mhm. Zumal man das ja schon fast gewöhnt ist in dieser Art von Spielen. Also, weil es ist nicht arcadig genug, dass es nur, also in Anführungsstrichen nur so eine Art Bit-Trip, ja gut, wobei selbst Bit-Trip war irgendwie so eine Art von Story. Also es ist nicht erkenntlich genug, dass man die Erwartungshaltung so runterschraubt, dass es keine Story gibt, aber es ist auch dann anscheinend nicht, nicht erkenntlich, wie sagt man?
Hat schon so einen Erlebnischarakter. Genau. Also es ist ja eine Narrative, ist ja, man hat schon das Gefühl, dass da was erzählt wird, so ein bisschen, ne?
Ja, vielleicht war es angedacht.
Dass man sich halt durch so eine Welt bewegt, hat man irgendwie immer den Eindruck von einer Reise, irgendwie automatisch. Mhm.
Ja, genau.
Und vielleicht war auch angedacht, da irgendwie was noch einzubauen, denn ich meine, sie hatten ja schon diese kaputte Stadt designt.
Ja, stimmt, irgendwo muss die Inspiration ja herkommen, ja. Stimmt, ja.
Und ich meine, Endgegner 3 macht ja auch was mit einem Objekt in dem Level, wo ich mir dachte, Story, aber war dann leider doch keine Story.
Ja, vielleicht kann man sich die auch selbst ausdenken. Ja, nee, klar, ne, das, ja, Endgegner 3 ist auch echt
Your own adventure.
Ja,
aber da hatte ich, genau, bei den letzten Endgegnern hatte ich halt auch das Gefühl, so, okay, hier sind nur so Reste von Narrative irgendwie übrig geblieben.
Vielleicht, ja.
Vielleicht hat das einfach nicht mehr, dass sie das zu zweit überhaupt so hingekriegt haben, ist Hammer. Absolut. Vielleicht haben sie dann gesagt, so, wir müssen jetzt einfach Abstriche machen, weil das kriegen wir nie hin, wenn wir da jetzt nicht einfach ein paar Sachen rauskürzen von unseren Ideen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da einfach gesagt haben, na gut, das Spiel, wir konzentrieren uns jetzt auf andere Sachen und lassen jetzt einfach die Narrative irgendwie weg. Irgendwie, wir müssen dann irgendwie auch noch Leute bezahlen, die das dann vielleicht sprechen oder was anderes noch drumherum machen. Das wäre wahrscheinlich dann einfach zu viel Arbeit gewesen.
Gameplay irgendwie. First. Da
genau. Und das
sehr richtig konzentriert.
Und das ist einfach richtig. Also, liebe Freunde, ich glaube, wir empfehlen das fett,
ja,
oder?
Das hat dicke 120%, ja.
Genre-Fans können bedenkenlos zugreifen an einer anderen Spielprobe.
Gibt's eine Demo? Ach, wir haben noch gar nichts zum Preis gesagt. Das ist nämlich auch noch ziemlich günstig oben rein. Das kostet,
was kostet das denn?
15 Euro.
Ja, 15, ne? Genau.
Nur 15 Euro?
15 Euro, ja. Und das ist auf jeden Fall wert. Also nicht mal knapp mit der Wimper zu.
Ich hatte mit diesem Spiel jetzt so viel mehr Spaß als mit jedem scheiß Guitar Hero, das die letzte Zeit rausgekommen ist. Ich habe dieses Guitar Hero live ausprobiert und mich so gelangweilt. Einfallslose Mainstream-Scheiße. Und seit Child of Eden habe ich eigentlich sowas noch nicht. Ich finde diese Art von Space Shooter Riven Dinger super geil. Ja. Und seitdem eigentlich, und Child of Eden ist jetzt auch schon 2010 oder so rausgekommen.
Ja, da gab's Kinect noch.
Genau, das war ja ein Kinect-Titel, ne? Das war dann ja so ein Kinect-Start-Titel.
Ihr könnt jetzt gucken, ich hab's hier liegen, aber da müsste ich mich nochmal kurz. Ist ja auch egal. Es ist schon auf jeden Fall lange her, dass irgendwas. Also und selbst wenn es im gleichen Jahr rausgekommen wäre, Aero steht schon. Das macht schon viel sehr eigen. Also das muss man zwar irgendwie mit diesen Titeln vergleichen, aber es ist trotzdem eine ganz eigene Nummer irgendwie. Allein durch diese.
Das Einzige, was halt jetzt natürlich da reinpasst, ist Vampa.
Ja gut, da habe ich mich ja immer noch nicht zu durchgerungen. Also ich will
echt nicht.
Nein, ich will unbedingt. What? Ich will unbedingt, aber ich habe noch nicht. What? Zeit und Muße dafür gefunden.
Nein, aber ja,
pass auf, kann mich auch rechtfertigen. Ja? Also, ich habe keine PlayStation VR, sondern mein Schwager, der wohnt unten.
Ach so.
Und der benutzt die aber im Moment immer noch. Und solange der die noch benutzt, kaufe ich mir keinen Thumper, weil ich das so spielen will. So.
Also, du willst es auf jeden Fall in VR spielen.
Ich habe es in VR schon gespielt, also die Demo angefangen. Und ich habe es auch so schon mal gespielt und ich will es unbedingt in VR spielen. Also, den Trip gebe ich mir. Eine Frage habe ich noch an euch, weil habt ihr den Chill-Out-Modus mal ausprobiert? Ich raff den irgendwie nicht so, weil der ist. Ich habe nämlich gehofft, weil, wie gesagt, ich bin mit dem Shooter nicht so ganz gut klargekommen am Anfang. Und ich dachte, der Chill-Out-Modus wäre vielleicht halt nur dieses Ribbon-Gefliege und dann vielleicht durchgehend oder so, aber ich sehe da gar keinen Unterschied. Also, ich.
Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man vielleicht nicht sterben kann, weil du hast ja nur 3 Treffer quasi und dann bist du weg.
Ja, gut, das kann sein. Ja, ich habe es jetzt auch nur in 2 Leveln ausprobiert und da bin ich dann nicht gestorben. Ja, vielleicht. Ja, gut, das kann sein. Ja.
Also ja, so ich habe jetzt auch nicht den Unterschied. Also ich ehrlich gesagt nur mal kurz so registriert, dass es den gibt.
Ja.
Aber ich brauche die Challenge nicht, wir sterben können. und irgendwie habe ich dann den sozusagen ignoriert. Der ist aber im Gegensatz zu Res auch keine eigene Stage. Das könnten wir vielleicht ergänzend hier sagen. Also das ist, bei Res gab es ja diesen, wie heißt diese Zone?
Area X.
Ach, die hatte so einen Namen. Also die war sehr, sehr chillig auch und, bitte?
Meinst du Area X?
Area X, ne? Es gibt auch so eine VR-Area, die so ähnlich ist, wo auch nicht so viel passiert, wo man sich auch frei bewegen kann.
Ach so, ja, das ist die Area X.
Das ist die Area X, ne? Es gab, davor gab es aber auch schon eine, die auch frei war, irgendeine Area, die dazwischen war. Die war sehr, sehr entspannt. Die steigerte sich irgendwann.
Ja, die gab es im Originaltitel schon, ne? Area X genau. Ist ja jetzt quasi nur für das Remake oder die neue Auflage für VR.
Richtig, genau. Und dann gab es in Shadow of Eden gab es noch diesen Modus, wo du die Elemente dazu gewinnen kannst, wenn du das Spiel gut spielst, wo du dann so. Also es war am Anfang ein leerer Garten, glaube ich. Sie ist auch einfach nur Garten, glaube ich. Und wenn du das gut spielst, dann schaltest du, weiß nicht, Sachen wie den Wal oder irgendwelche anderen Klamotten frei und dann wurde das immer voller. Aber da konntest du jetzt auch nicht so großartig sterben oder es war auch mehr so Chill-Out-mäßig gedacht. Aber ansonsten, also in diese Richtung geht das nicht. Also es ist halt wirklich eher so für Leute, denen das vielleicht zu schwer ist und die dann einfach nur mal so Tracks in Ruhe spielen wollen, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, abzunippeln. Also ich bin begeistert. Ich bin hochbegeistert. Ja. Ich hab fast gar keine Kritik an diesem Spiel.
Das bisschen, was ich hatte, das habe ich schon gesagt. Sonst fällt mir auch wirklich, also das wäre fast schon unfair. Also man kann dem Spiel ja sogar so AAA-Maßstäbe anlegen und dann besteht es ja trotzdem ohne weiteres.
Das ist ja das Ding.
Du musst ja nicht mal irgendwie so die Indie-Brille aufsetzen oder so. Das ist einfach ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Spiel einfach. Das ist von vorne bis hinten super geil.
Ja. Also wenn man tatsächlich die AAA-Brille aufsetzen würde, hätte ich noch zu sagen, ich hatte, glaube ich, 2-mal einen Frame-Drop oder so.
Echt? Ja, auf welcher Plattform?
Bei der PS4. Also ich habe die normale Base PS4 ohne Pro dahinter.
Die Base PS4.
Ja, das fällt mir. Und da hatte ich halt, sag mal, nicht meine vollen 60 Bilder pro Sekunde, aber es ist drauf geschissen, ich meine, Zerman-Team, wie gesagt.
Ja, also ich glaube, wenn es dauerhaft wäre, dann würde es sicherlich stören, aber wenn das 2-mal im Spiel ist, mein Gott.
Ja, das ist mit Unity gemacht. Unity hat auf Konsolen manchmal Probleme. Ich spiele gerade Strafe auf Konsole. Und das ist eigentlich cool, aber da gibt es lange Ladezeiten und es gibt so Stellen, wenn, so wie in Doom, so Wände aufgehen und da kommt ein Gegner rausgestürmt, ne? Aus den Stages, ist ja so ein Retro-Oldschool-Shooter, ja. Dann ruckelt so hart. Also ist unspielbar. Und bei so einem Spiel, wo du halt einfach irgendwie, wo es drauf ankommt, dass du einfach präzise zielen kannst, da, also das ist dann so, als würdest du nachladen und das ganze Spiel bleibt einfach stehen. Aber läuft in der Zeit trotzdem weiter und du verlierst dann einfach alles. Also unspielbar an diesen Stellen. Kommt zum Glück nur in so einem Sondermodus, so einem Skirmish-Modus vor, wo Gegner wählen kommen, nicht im normalen. Und sowas hat Aero halt nicht. Also dafür, dass es ein Unity-Spiel ist, das klingt immer so blöd, ne? Weil Unity hat auch, es gibt auch richtig schöne Unity-Spiele wie Ori and the Blind Forest oder so, die technisch unglaublich gut gelöst sind. Aber Arrow ist einfach auch gut optimiert. Also man hat auch nicht so lange Wartezeiten. Dann hat halt irgendwie, also kann ja sein, dass da irgendwo zwischendurch mal so ein Frame-Drop. Aber mir ist es auch jetzt nicht so krass hart aufgefallen. Ich glaube, Digital Foundry würde dann davor sitzen und dann
mit
dem Graph dann was finden, vielleicht so. Aber das Spiel war nach, aber nach meinem Eindruck war das einfach alles sehr, 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 sehr flüssig.
Ja, sonst war es butterweich. Also ich glaube, ich kann nicht mal 60 Bilder pro Sekunde wahrnehmen mit meinem eingeschränkten Blick, aber ansonsten echt perfekt optimiert, würde ich auch sagen.
Es ist, also wir empfehlen das, glaube ich, ganz dick. Ne? Also Arrow gibt's für PS4, für Xbox. Die Xbox-Version hat jetzt keiner von uns gespielt. Da wissen wir jetzt nicht, wie gut das portiert ist, aber PS4-Version ist gut. Die PC gibt's halt auch und nochmal, genau, und abschließend wollte ich noch sagen, ist Download-Only-Titel, ne? Also kriegt ihr nur im Store, leider. Ich will davon aber unbedingt eine Disc-Version haben, also hier Limited Run, macht mal. Und
und sofort dabei, das stimmt.
Echt interessant ist, ihr müsst mal auf Google gucken, wie die alten Konzeptbilder aussahen von Arrow. Es sieht viel, viel stärker nach Star Fox aus.
Aha, okay.
Das ist echt interessant. Also ich frage mich, ob ob das schon von Anfang an so stark im Musikspiel war oder ob das erst mit der Zeit kam, während des Produktionsprozesses. Das Raumschiff sieht auch komplett anders aus. Es sieht wirklich aus wie Star Fox mit so links, rechts so abstehenden Flügeln irgendwie, die so spitz sind und so. Und das ist echt interessant. Also ich glaube schon, dass sie von Anfang an ein Musikspiel machen wollten, aber das ist mit dieser Ausprägung. Ich hatte das Gefühl bei den Bildern, dass man da das Hindernis in eine etwas größere Rolle spielt in einer normalen Landschaft. Bin ich mal echt gespannt. Es ist echt interessant. Also das finale Spiel sieht komplett anders aus. Also nicht komplett anders aus, aber in vielen Details verändert. Das ist echt ganz cool. Nur mal so als Hinweis für die nachträglich recherchieren wollen.
Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass da noch DLCs und also ich bin normalerweise nie so jemand, der ein Spiel irgendwie dann noch so ausgeschlachtet haben will oder dann irgendwie wirklich auf DLCs hofft oder so, aber wenn da, ich sag mal, das nächste Album rauskommt sozusagen, bin ich sofort dabei. Also da darf gerne noch lange weiter neuer Content kommen. Wenn das nur halbwegs das Niveau erreicht, dann ist das eine super, super geile Plattform für so Musik-Action, ja.
Ja, auf jeden Fall, stimmt, das wäre cool. Vielleicht ist sogar ein neues Genre. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das Framework jetzt auch passen würde für was Rockigeres oder
so. Ja, also wie gesagt, ich habe den Entwicklern bei Twitter was vorgeschlagen und die sind drauf eingegangen. Mach doch einfach mal. Also kann man sich ja einfach mal was wünschen. Vielleicht finden die ja was. Ich meine, die scheinen sich ja ganz gut mit Musik auszukennen.
Viamo, das fände ich jetzt noch geil.
Boah, ja, das wäre krass, das stimmt.
Weil ich glaube, es ist zwar schnell und so, aber ich glaube, durch das Flat-Shading könnte man das ganz gut optimieren, optisch. Und dann würde das
dann würde ich bestimmt die Tunnel sehr hart ficken, oder?
Schön gesagt.
Alter Schwede, oder?
Glaube ich aber auch. Ja, aber Vampire in VR ist halt auch so. Also das ist wirklich, du hast das Gefühl, die ganze Zeit schlägt dir jemand ins Gesicht. Aber auf eine coole Art. Also dass irgendwie, du denkst,
ja, cool. Sanfte, nette Schläge ins Gesicht.
So. Ja, es ist halt wirklich so, du willst das unbedingt. Es ist halt wirklich.
Müssen wir über was reden, Micha?
Ja, auch Res, ne? Also Res ist ja auch schon ziemlich in your face so, aber bei Res hat man noch so ein bisschen das Gefühl, dass man da durchfliegt. Das ist alles nicht so feindlich. Ist und dass ich jetzt nicht alles fressen will. Aber dann hat man das Gefühl, man stürzt immer tiefer in den Abgrund und dann gibt es halt diese Gegner, die so hinter dem Horizont auftauchen, diese Gesichter und so. Ne? Und ey, in VR ist das so brutal. Ja, als würdest du eine Schlafparalyse haben und hinter deinem Bett kriecht irgendwie so ein mega Dämon hervor, der dich dann frisst und du kannst dich nicht bewegen, kriegst aber alles mit, so fühlt sich das an. Ich hab kürzlich diesen Film gesehen, noch ein kleiner Tipp am Ende, der heißt The Nightmare einfach, da geht's um Schlafparalyse. Und ich habe den gesehen und fand den auch ziemlich gruselig, ist eigentlich eine Dokumentation, wo Leute eigentlich sogar eine Fake-Doku, ich weiß nicht mal, ob das echte Menschen sind, die das haben, aber die erklären ein Phänomen, das es gibt, wenn man so Schlafparalyse ist, wenn man so zwischen Wach- und Schlafzustand ist irgendwie so und das Bewusstsein ist wach, aber der Körper kann sich in dem Moment nicht bewegen und das Gehirn fängt aber auch an, sich abzuschalten und man fängt dann an, so merkwürdiges Zeug irgendwie zu sehen.
Scheiße zu sehen und so, ne?
Genau, aber es kommt dir vor, als wäre das echt und wach, einfach weil dein Gehirn jetzt so diese Traumbilder irgendwie ausschüttet und sowas alles irgendwie. Und dieser Film beschreibt das. Und dann habe ich diesen Film geguckt, fand ihn gruselig so, und zwei Tage später dachte ich, ah, shit, das Gefühl, genau dieses Gefühl hatte ich auch bei Fampa. Weil man einfach nicht weg kann. Man kann ja nie von dieser Spur runter, und vor dir baut sich dieser Dämon mit den Tentakeln auf und du so, what? Und im VR ist das übel, weil man das Gefühl hat, man fliegt ja in seinen Mund. Oh. Weil er so auftaucht, dass er dich, dass sich das Ding fressen, das ist eklig.
Oh Gott, das muss ich mir, glaube ich, PlayStation VR besorgen.
Aber geil.
Ja, kannst ja frei kommen dann, wenn der Schwager die endlich mal abgibt, dann machen wir hier eine Thumper VR-Party.
Aber Thumper ist auch ohne VR richtig gut.
Ja, also, ja, genau. Ich habe das ja auch, ne? Ohne VR gespielt, und es ist schon heftig, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwie, selbst diese ganzen Kurven, die du reinfliegst, da fliegt dir ja noch irgendwie nur so Debris entgegen, wenn du so eine Kurve reingrindest. Ne?
Auch richtig gut auf VR optimiert, also das macht richtig Spaß. Bin mal gespannt.
Sehr beeindruckend, diese Räumlichkeit, wenn du da drin bist, weil ja alles um dich herum sowieso ja schwarz ist, aber das macht halt wirklich so eine Leere um dich. Das ist so krass. Also ich will das unbedingt so spielen. Auch wenn ich da vielleicht ein gebrochener Mensch bin.
Hast du auch irgendwie so, du hast irgendwie das Gefühl, du bist völlig allein, ne? Im Fampa. Ja. Und Fampa hat ja nicht so richtig Musik, die dich dann auch noch so unterstützen kann. Bei Arrow gibt's ja schon so ein bisschen das Gefühl von, mich begleitet da irgendwie was, und ich bin jetzt auf einem Weg und hab ein Ziel. Bei Fampa weißt du ja nie, wie weit der Abgrund reicht. Da geht's ja immer tiefer in den Rabbit Hole rein, so, und du denkst, Alter, es wird immer schlimmer. Und es wird auch immer schlimmer. Also, es ist ja ein Spiel, was einfach
extra werden.
Es ist grausam.
Das wäre doch immer schlimmer. Das ist grausam.
Und Arrow will ich mir echt in VR, diese Sache mit dem Wurm, wenn ich mir vorstelle, wie sich der Wurm vor dir aufbaut und du schaust dann so hoch so, und er öffnet sein Maul und du fliegst da rein und dann kommt der Drop. Und du stürzt einfach nur in diese Eingeweide. Ekelhaft, aber geil. Im VR. Ich stelle mir das schon richtig cool im VR vor. Oder es gibt doch diese Tunnel mit diesen Stampfdingern. Die so im Rhythmus so stampfen, wie in so einem Jump'n'Run. Oder wie in Galaxy Quest. Wer baut die Dinger dahin? Und das im VR, das stelle ich mir richtig geil an. Richtig geil vor. Ja, bitte. Ja. Ich hoffe, die werden reich mit dem Spiel.
Das hoffe ich auch. Also, reich genug, um zu merken, dass Menschen mehr sowas wollen. Oder genau das, nur noch mehr. Also,
ja.
Aber das kann man denen ja auch persönlich sagen.
Genau, ich glaube, die beiden freuen sich auf Twitter. Und anscheinend war Neu sehr, so hieß der Künstler, auch so begeistert, dass er gleich 5 Tracks noch aufgeworfen hat.
Ja.
Der ist am meisten vertreten.
Genau, mehrere Tracks, und Flux Pavilion ist mit dabei, und andere Größen des Dubstep.
Der ist doch einer dabei, einer aus Deutschland, der ist relativ bekannt. Vielleicht können wir den noch abschließend nennen.
Kein Signal.
Ja. Genau, der kam mir auch gleich bekannt vor. Das sind alles sehr gute Künstler auch, ne? Also ist auch kein Track dabei, der scheiße ist.
Nein, das stimmt, ja. Also für Dubstep-Laien wie mich ist das vielleicht der beste Einstieg.
Ja.
Also, obwohl ich das echt nicht beurteilen kann, ob das jetzt irgendwie wirklich nicht, ob das irgendwelche Größen sind oder der Hinterhof-Dubstepper von nebenan, das weiß ich nicht. Ja, ich fand's super. Also, wie gesagt, nicht meine, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Also ich hätte mir ein bisschen mehr, oder ich wünsche mir für später andere Ableger mit anderer Musik, aber so wie es jetzt ist, ist es nahezu perfekt. Ja.
Punkt. Schönes Ding.
Ja.
So. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zum Gast wart.
Gerne.
Schön, dass ihr mit mir die wunderbaren Erfahrungen für Arrow geteilt habt. Ich verlinke euch natürlich entsprechend im Blog. Kova, du bist auf Twitter unterwegs.
In der Tat, aber sonst auch nirgendwo. Es ist total geheim.
Ich verlinke mal unseren REST-Beitrag. Ne? Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Aha, in dem
Kontext.
Genau.
Und Michael, du bist natürlich bei Zweispielermodus unterwegs. Ich verlinke dich auch. Du solltest mehr Musikspiele bei euch covern.
Wir reden ja am Anfang immer über das, was wir aktuell gespielt haben, und deswegen kann man alles, worüber wir beide immer casten, kann man dann bei uns in den Folgen nochmal recappen, weil da wird dann immer nochmal kurz drüber gesprochen. Uns findet man bei zweispielermodus.de und @zweispielermodus bei Twitter. Total einfach.
Super cool, alles klar. Dann vielen Dank nochmal für eure Zeit.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne, immer wieder. Und dann wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.